Brand Trust Live.
Willkommen bei Brand Trust Live. Ihr hört das Neueste aus der Markenwelt, wie wir denken, worüber wir gerade nachdenken, wie wir an Themen herangehen, mit dem Ziel, alle, die uns zuschauen, mehr oder weniger regelmäßig zu inspirieren, auf neue Gedanken zu bringen, Mut zu machen und vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ja, ich sitze hier nicht alleine. Ich habe mir eine bezaubernde junge Kollegin dazugenommen, die so ziemlich das Gegenteil darstellt von mir. Und da erhoffen wir uns beide mehr Spannung, mehr Spaß und vor allen Dingen eben andere Perspektiven auf die verschiedensten Themen, die wir in den zukünftigen Sendungen behandeln wollen. Ja, und die Kollegin ist Charlina Schröter, die schon sehr lange bei uns und auch mit mir arbeitet. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier mitzutun.
Ja, die Kollegin freut sich auch sehr auf kontroverse Diskussionen mit unserem Managing-Partner und Gründer Klaus-Dieter Koch. Heute sind wir im schönen Nürnberg, in unserem ersten Standort, den wir als Brandtrust aufgebaut haben. Ihr damals, war ich noch nicht da. Wir haben mittlerweile auch Standorte in Wien und in München. Ich zum Beispiel sitze in Wien, Kollegen von uns in München. Und wir werden aber die nächste Zeit immer mal wieder andere Einblicke hinter die Kulissen von Brandtrust geben. Zunächst aus unserem Nürnberger Office.
Genau, dann lass uns loslegen. Das erste Thema, was uns beschäftigt, logisch, und was demnächst jetzt alle hier beschäftigen wird, ist, dass dieses Jahr ein sehr außergewöhnliches Jahr ist, wenn man sportlich interessiert ist. Es ist nämlich ein Supersportjahr. Da klingeln die Kassen, da klingeln die Ohren, die Fernseher laufen heiß und wir alle verbringen laue Sommerabende dann drinnen. Neben vielen anderen Sportereignissen treffen eben wieder zwei zusammen. Das ist zum einen, das ist auch die erste große Veranstaltung, die Europameisterschaft im Fußball, die ja in Deutschland stattfindet. Und 14 Tage später starten dann im wunderschönen Paris die Olympischen Spiele. Und das beschäftigt uns aus verschiedenen Gründen. Natürlich zum einen privat und zum anderen aber auch was hat das für Auswirkungen, für Bedeutung von Marken, solche Sportereignisse? Soll man da mittun? Soll man lieber Abstand halten, wenn man mittut? Wie soll man es angehen? Und ich denke, das findet nicht nur auf der Weltbühne statt, diese Fragen, sondern sie findet eigentlich auch in dem Moment statt, wo man beschließt, einen regionalen Fußballclub in irgendeiner Weise zu unterstützen. Und darüber wollen wir dann heute reden. Charlina, dein Verhältnis zum Sport, vorm Fernseher, hinterm Fernseher, was machst du? Interessiert dich das Ganze, was dieses Jahr stattfindet?
Ich hatte mir als Kind mal überlegt, ob ich nicht Profi-Snowboarder werden will, zum Freestyle-WM. Da kommt man auch relativ leicht rein, weil das nicht so ein intensiver, kompetitiver Sport ist, wo sich so viele Leute für begeistern, wie zum Beispiel bei Fußball. Du hast nicht erwähnt, dieses Jahr ist auch die Eishockey-WM, die startet demnächst. Und natürlich wie jedes Jahr die Darts-WM.
Jetzt im Sommer startet die.
Ja, die startet jetzt im Mai sogar.
Bist du Eishockey-Fan?
Ja, so ein bisschen.
Ja, bayerisch, ne?
Ja. Also ich hab mir mal die Mühe gemacht, irgendwann die ganzen Eishockey-Teams der NHL zu lernen mit deren Slogans und Logos.
Das war und?
Alles und so zu blieben. Ja, es sind einige. Komm, sind einige.
Mein
Lieblingsteam
raus.
Ist die Florida Panthers.
Die Florida Panthers. Also in Florida spielen sie Eishockey.
Ja, natürlich.
Interessant.
Hast du irgendeinen Sport, der dich interessiert? Bevor wir zu lange über mein Nichtwissen von Eishockey sprechen.
Ich wäre da schon noch tiefer reingegangen. Also Sport, der mich interessiert als Zuschauer?
Ja.
Gar nicht. Also ich habe es schon mit verschiedenen Sportarten versucht. Also ich spiele zum Beispiel sehr gern Golf. Und dann habe ich auch natürlich versucht, Golf am Fernsehen anzuschauen. Nur ich bin da so schnell eingeschlafen. Das war bei Formel 1 übrigens genau das Gleiche. Habe ich es auch lange versucht, aber nicht durchgehalten. Wenn überhaupt, dann halt Fußball, aber auch nur so auf Meisterschafts-, also europäische oder Weltbühne. Aber wenn jetzt irgendwie Unterhaching gegen 60er spielt, da bin ich raus. Also ich weiß auch gar nicht jetzt hier in Nürnberg, wo der Club steht. Ich weiß nur, es ist was mit zweiter Liga und die machen viel mit Nachhaltigkeit, aber ansonsten
stimmt, auf
sportlich
dem Weg zum
gesehen,
nachhaltigsten Club.
Ja, die wollen da, was markentechnisch natürlich erste Sahne ist. An der Stelle ein Programmhinweis. Unser geschätzter Kollege Colin Fernando hat einen wunderbaren Podcast seit vielen Jahren und hat jetzt erst kürzlich den Clubmanager interviewt zu seiner wirklich sehr scharfen Position, der nachhaltigste Fußballclub der Welt zu werden. Das nur als kleiner Verweis. Allerdings, wenn ich mir jetzt so den durchschnittlichen Nürnberger Fußballfan anschaue, dann pfeift er, glaube ich, ziemlich auf Nachhaltigkeit. Der träumt eher wieder von erster Liga. Aber trotzdem ein starker Aufschlag, der hoffentlich was zum Profil dann des Clubs dann auch beitragen wird. Also du merkst, also ich bin da so vor dem Fernseher mit Sport. Mal gucken, wie sie mich das heuer packt. Ich meine, die EM im eigenen Land, da kommst du ja dann auch nicht vorbei.
Ja, lieber Klaus, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Es gilt, sich jetzt zu entscheiden. Flüchte nicht. Und hier kommt die erste Frage. Fliege oder Krawatte?
Krawatte.
Schaltung oder Automatik?
Schaltung.
Stadt oder Dorfleben?
Schwierig, Stadt.
Nie wieder hören oder nie wieder schmecken?
Schmecken.
Tennis oder Squash?
Jetzt Tennis. Früher Squash.
Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Ah, ohne.
Okay. Die oder das Nutella?
Der Nutella.
Oh, ganz großer Outsider. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg?
Da muss ich aus verschiedenen Gründen Herbert Grönemeyer sagen.
Die müsste ich jetzt gern. Bauer sucht Frau oder Love Island?
Love Island.
Ja, die große Frage ist natürlich immer, was bietet so eine erhöhte Aufmerksamkeit, so eine Plattform, was bietet das an Möglichkeiten für Marken, da mitzumachen, mitzumischen, selbst wenn man jetzt gar nicht die großen Budgets hat, wie die Top-Sponsoren, sondern wie kann man als kleine, vielleicht auch mittelständische Marke davon profitieren?
Na gut, da gibt es, glaube ich, jetzt... Ich glaube, es gibt deshalb so viele Möglichkeiten, weil Sport, gerade auf der großen Ebene, aber auch wenn du jetzt in was weiß ich, Regionalkreisliga gehst, ja eigentlich zuallererst zu einem sozialen Ereignis geworden ist. Mhm. Ja, du schau. Ich glaube auch gerade durch diese Public Viewing-Geschichten und jetzt natürlich durch Social Media, du verbindest dich ja während dem Sportschauen gerne mit anderen, sei es die vom Gegner oder sei es deine eigenen auf deiner Seite und egal, ob sie jetzt da sind oder per WhatsApp, dieser Second Screen wird, glaube ich, im Sport immer relevanter, weil dieses Soziale im Vordergrund steht und das ist eigentlich das Schöne dabei. Dass Sport da die Leute unterschiedlichster, ich sag mal, Herkünfte und Orientierungen für die Begeisterung jetzt für dieses Spiel oder für diesen Sport oder für diesen Verein oder dieses Land, diese Nation zusammenbringt. Und das, glaube ich, macht eigentlich den ganz großen Wert aus. Und wenn man es so sieht, kann, glaube ich, jeder kleine Gastwirt, jedes mittelständische Unternehmen, wie du sagst, und wenn die Schrauben herstellen, können sie eigentlich diese Spiele nutzen, sei es jetzt für Kunden, für Mitarbeiter, ein Public Viewing organisieren und daran teilhaben, an diesem Sozialereignis, was eigentlich stattfindet. Und ich glaube, das tut uns allen gut, gerade wenn man so die Weltlage sich anschaut, die ja nicht so optimal ist momentan. Und die Nachrichten und durch welche Themen Nachrichten beherrscht werden. Und das wird sich jetzt dann spätestens ab der EM dann drehen. Und die großen Themen werden halt dann die Fußballthemen erstmal sein und die Olympischen. Und ich glaube, das ist eine schöne Erleichterung, die wir alle brauchen.
Ja, ein ganz tolles Sportevent, was ich auch immer liebe. Wir beobachten ja eigentlich so seit Jahren so eine Professionalisierung auch von Randsportarten. Also Sport, den ich sehr gern schaue, ist Darts. Jedes Jahr haben wir am 1. Jänner die Darts, das WM-Finale. Und die WM selber findet immer im Alexandra Palace in London statt.
Da will ich dieses Jahr. Das sind doch übergewichtige Männer, die sehr genau so zielen, oder?
Keine Klischees.
Ist nicht Klischee. Die haben alle Kurzarmhemden an.
Viel Übergewicht und auch
haben ziemliche Oberarme. Das sind meine Bilder bei Dart. Und die schaust du dir an?
Jetzt pass auf. Also der Sport, der fasziniert mich. Wegen des Sozialen, was du gesagt hast, also diese ganze Party, die stattfindet in diesem Alexandra Palace, das ist unfassbar. Jeder Sportler hat seinen eigenen Nickname, seinen eigenen Einlaufsong wie beim Boxen, nur ein bisschen lustiger. Und das Spannende an dem Sport finde ich aber, dass die 1997 hat sich die PDC, die Professional Darts Corporation, erst gegründet.
Da bist du auch voll drin.
Jetzt pass auf. 97 haben die sich gegründet und sind dann erst so professionell geworden. Davor war das noch, also vor 20 Jahren, über 20 Jahren war das noch Rauchen, Trinken auf der Bühne. Also auch auf die Bühne, die ganzen Turniere wurden rauchend und trinkend ausgetragen. Und das hat sich jetzt halt komplett professionalisiert. Und die haben auch viele Hauptsponsoren, hauptsächlich Wettgemeinschaften. B-Win ist da ganz groß mit dabei. Das ist halt auch spannend, dieses ganze Soziale, was sich dann im Wettgeschäft ja auch manifestiert, dass du Sport nicht mehr konsumierst, sondern wirklich versuchst zu partizipieren und daraus wirklich ein Erlebnis machst. Auch ein spannender Trend. Und die Professionalisierung dieser Branche, die unglaublich wächst und jedes Jahr mehr Werbebudgets einfährt, das finde ich eigentlich spannend.
Na gut, lass uns mal zur kommerziellen Seite gehen. Weil gerade was du sagst mit Randsportarten, egal ob kleine oder große, die brauchen ja alle Geld. Ne? Ja. Gerade wenn du sagst, das professionalisiert sich, ohne Geld geht es nicht. Und sind wir beim Geld, sind wir bei Sponsoren. Wir bei Brandtrust machen ja da noch ein bisschen eine feine Unterscheidung zwischen Sponsoren, wo ja immer eine Gegenleistung quasi eingefordert wird, oder eben dem Mäzenatentum, was im Unterschied zum Sponsoring eben keine Gegenleistung braucht. Und ich auch glaube, das ist wichtig für Sport, gerade für Randsportarten. Wie beobachtest du dieses Sponsoring-Thema? Ne? Du bist ja begeisterte Snowboarderin und begeisterte Dart-Zuschauerin und vielleicht auch ein bisschen Fußball und vielleicht auch Olympiade. Ist Dart eigentlich schon olympisch?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, wird noch.
Aber
Snowboard ist olympisch.
Snowboard ist olympisch, ja.
Hat auch gebraucht. Ja. Wie nimmst du Sponsoren wahr?
Es wird doch eigentlich dann spannend, wenn ich als Marke diese Oberfläche nutze, nicht nur mein Logo da kreativlos hinzuklatschen, sondern sagen, okay, ich nutze diese Bühne, um irgendwie kreativ mich mit diesem Nährboden zu verbinden.
Also bei kreativ, da würde ich Anführungszeichen setzen. Also pass auf, zum Beispiel einer, der das wahrscheinlich so macht, wie du das gerade beschrieben hast, ist Alipay. Alipay ist Sponsor der Europameisterschaft im Fußball in Deutschland. Mhm. So, was ist Alipay? Alipay ist der Marktführer in dem chinesischen Payment-Markt. Es ist ein riesengroßer Payment-Anbieter und gehört zu dieser ganzen Ali-Gruppe. Ne? Also Ali ist ja so das Pendant zu Amazon, was wir hier kennen. Und die drängen jetzt, AliExpress ist übrigens auch Sponsor der Europameisterschaft im Fußball in Deutschland. Ich weiß nicht, was AliExpress macht. Ich schätze auch irgendwas mit Home Delivery. Das ist dieser geile Markt, wo gerade alle pleite gehen. Und also die drängen jetzt mit richtig viel Kraft. Ne? Und das sieht man an so einem Sponsorship natürlich nach Europa. Und jetzt stelle ich mir den in der Pause des Länderspiels durstigen Fußballfan vor, der im Stadion endlich sein nächster Sponsor Bitburger Bier sich abholen will und mit Alipay bezahlen muss, was er natürlich nicht hat. Meinst du das mit kreativer Spielweise? Da hast du ja völlig recht. Irgendwie muss es ja verbunden werden. Du kannst ja nicht nur dein Logo auf die Bande klatschen.
Ja, kannst du natürlich schon. Die Frage ist, wie wirksam das dann ist und ob man das will. Aber spannend wird's. Also ich habe natürlich ein Beispiel dabei, was ich persönlich liebe. Das musste ich mitbringen. 2012 war die WM in Großbritannien. Nicht WM, Olympischen Spiele. Warst du da zufällig?
Nein. Ich war noch nie auf Olympischen Spielen.
Ich auch nicht. 2012. So, wer war Sponsor des britischen Teams? Willst du raten?
Ein Chinese?
Mini Cooper. Oh. Also Mini, die Brand. Auf jeden Fall, was hat Mini gemacht? Die wollten den neuen Elektro-Mini vorstellen, einführen erstmalig. Und haben dazu, und jetzt wird's cool, Mini, muss man sagen, die Marke an sich, wovon lebt die jetzt mal aus Attributen?
Man muss sagen, sie steht auf Mini. Also ist alles gebiased, was ich hier sage.
Aus Attributen. Wofür steht Mini? Mini ist immer so ein bisschen frech, ne? Augenzwinkern, irgendwie süß. Mittlerweile britisch. Gar nicht mehr nur ein Frauenauto, früher noch britisch, mittlerweile eigentlich international. So, und dann haben sie das genutzt und haben gesagt, wir wollen unseren neuen Elektro-Mini vorstellen, aber bevor wir den dort auf die Wiese fahren, nehmen wir so kleine Minis, ich glaube 30 Watt Motoren waren da drin, kleine Modellautos, die gerade groß genug waren, um einen Diskushammer zu tragen. Und haben die dann eingesetzt bei Diskus zu tragen und bei diesen Hammerweitwürfen, damit die immer zurückbringen.
Na, das sind Highlights, ne?
Und danach kam eben, oh Wunder, das große elektrische Modell, was übrigens auch eben elektrisch funktioniert. Und dann habe ich mir, da hast du den Werbeboden natürlich super genutzt. Mini ist ja auch sportlich, kommt ja auch aus dem Sport, viele Spitzenleistungen von dem John Cooper Works. und so weiter und haben das halt wunderbar in dieses Feld der des britischen Teams, als Sponsor des britischen Teams und auch der Paralympics übrigens, gebettet und gesagt, okay, wir nutzen jetzt dieses süße Augenzwinkern, nette, charmante, ja. Und alle haben halt auf diese kleinen Minis drauf gehalten, alle Kameras.
Das ist natürlich, was mit Hirn passiert, das passiert leider viel zu selten, wie ich finde. Aber wir können ja mal unsere Zuschauer, die paar, die wir jetzt schon haben, also ihr fünf, wir alle vereinen uns jetzt und schauen mal bei EM und Olympischen Spielen ganz genau hin. Und suchen nach diesen kreativen Umsetzungen von Sponsorships. Fände ich echt spannend. Dann machen wir nach der Olympiade eine Sendung und gucken mal und reflektieren mal, was wir da gefunden haben. Also ich würde jetzt nämlich auch ganz anders mal hingucken. Ja. Wirklich auch mit dem, das ist ein hoher Anspruch, den du da jetzt gerade legst, ne? Ob ein Sponsor jetzt nur irgendwie dumm seinen Namen auf eine Bande macht und eben nur Bekanntheit blockert, was bei den Chinesen vielleicht verständlich ist, dass man sich da irgendwie dran gewöhnt. Aber das ist ja dummes Sponsoring. Ja? Das intelligente Sponsoring ist ja eine Rolle zu spielen, die es entweder noch nicht gab oder die eben notwendig ist in diesem Sport oder in diesem Ereignis oder drumherum. Da erinnere ich mich übrigens auch an die McDonald's-Kinder. Die haben das ja erfunden, dass die Kinder die Fußballer aufs Feld führen müssen. Und nebenbei, das waren McDonald's-Kinder. Das fing an damit. Also auch eine neue Rolle, ja, ein neues Teil diesem Event hinzuzugeben. Und ich finde, da macht Sponsoring das. Sponsoring, das ist schon textbookfähig, dann solche Fälle zu besprechen. Und ja, ich glaube, dann macht es Sinn und dann kann man viel, viel mehr bringen für die Marke, als eben nur, hallo, ich bin da und habe einen Haufen Geld zum Fenster rausgeworfen. Sport treiben oder Sport schauen?
Treiben.
Zu Hause oder Public Viewing?
Zu Hause.
Einzelsport oder Mannschaftssport?
Einzelsport.
Morgens oder abends?
Morgens.
Mountainbike oder Fahrrad? Mountainbike oder Rennrad?
Rennrad natürlich.
Berge oder Meer?
Berge.
Bier oder Wein?
Oh, das ist natürlich fies, ne? Wein.
Kraft oder Ausdauer?
Ausdauer.
Körper oder Geist?
Geist.
Austria oder Rapid?
Austria.
Aber noch ein letztes Thema. Was beobachtest du denn? Du redest auch viel mit Unternehmensführern, Geschäftsführern, Vorständen, Marketingleuten und so weiter. Und deren Leidenschaft. Ja, du Thema. Weißt jetzt, was kommt, ne?
Ja.
Ich beobachte sehr häufig, wenn man sich mit Sponsorstrategien von unseren Klienten auseinandersetzt, dass da eine ziemliche Korrelation ist zwischen dem, was gesponsert wird und den Hobbys des Geschäftsführers oder des Eigentümers. Der Daniel Grieder, der Chef von Boss, hat jetzt vor kurzem auch erst gesagt, weil die jetzt in den Reitsport sind, und dann wurde er gefragt, warum sind sie in den Reitsport als Boss? Sagt er, weil er reitet. Und fand es extrem lustig. Ist ja auch lustig, soll ja auch Spaß machen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, Boss ist ein börsennotiertes Unternehmen. Will ich als Aktionär von Boss die Reitleidenschaften des CEOs unterstützen? Also, mit anderen Worten, was beobachtest du da? Korrelationen, persönliche Leidenschaften und Angebot des Sponsorings? Und ist es dazwischen dann etwas, was man Strategie nennen kann? Oder ist es einfach nur, ja, Spaß?
Beantworte ich gleich die Frage. Ich würde sie mal ganz frech zurückspielen. Was sponsert denn eigentlich Brand Trust?
Ich glaube, jetzt wird's dünn, muss man unser Marketing fragen. Also wir sind Mäzene, das weiß ich. Also wir haben einige karikative Themen laufen, aber in Deutschland redet man nicht über Mäzenatentum. Tun wir auch nicht, aber da läuft einiges, ist aber Mäzenatentum. Im Sponsoring, wir haben schon ab und zu mal irgendwo unser Logo draufgepappt, aber frag mich nicht wo. Es waren halt irgendwelche Kongresse oder irgendwelche Dinge, wo wir sagen, hey, das unterstützen wir, das finden wir gut. Aber im Grunde läuft es auch wieder eher unter Mäzenatentum als jetzt wirklich Sponsoring.
Und da die Anschlussfrage, Mäzenatentum. Überschneidet sich wir das mit deiner persönlichen Beispiel?
Ja, genau. Wir haben nämlich mal ein Golfturnier gesponsert.
So,
in der Tat. Jetzt haben wir es. Stimmt, und ich bin Golfer, ne, habe ich mir schon geoutet. Also wir haben tatsächlich, aber es war nur einmal, also es war Wahnsinnsstrategie, da haben wir auch lange dran gearbeitet, dass das so richtig bis zur Spitze. Ja gut, das läuft halt auch eher unter lokaler Unterstützung. Da hat halt ein Verein Geld gebraucht, um da sein Turnier. Und da haben wir gesagt, gut, dann gebt mal Geld. Aber da Strategie ist dann noch ein weiter Weg. Ne? Aber stimmt, ja, da war Leidenschaft im Spiel.
Also bei unseren Klienten sehe ich es tatsächlich auch oft. Ich bin das im Kopf natürlich durchgegangen. welche persönlichen Erfahrungen ich damit schon gemacht habe. Und meistens ist es wirklich so, der Gründer hatte eine Leidenschaft und hat dann da angefangen zu investieren und dann haben die halt Langzeitverträge vielfach und dann gehst du da auch nicht mehr
raus. Aber wenn ich alle meine Leidenschaften mit der Firma sponsern würde, wäre mal pleite.
Das kann ich dir sagen. Musst du natürlich schon entscheiden.
Das dann geht nicht.
Ist auch gar kein Einzelfall. Also auch Firmen wie die Commerzbank, die hatte mal einen Vorstandsvorsitzenden, das muss ich spicken, das war der Martin Blessing. Bis 2016 war der da Vorstandsvorsitzende und der war ein leidenschaftlicher oder ist vermutlich immer noch leidenschaftlicher Läufer.
Und ganz schlechter Sport für Vorstandsvorsitzende.
Die Commerzbank wurde dann auf einmal auch Sponsor von dem Marathon in Frankfurt.
Ach komm.
Ich glaube, namensgebender Sponsor
ja, und
sogar.
Die haben ja diesen berühmten Werbespot gemacht mit der Lady, die da durchs frühe Frankfurt im Hoodie joggt, um den Kulturwandel, nachdem sie Dresdner Bank geschluckt haben, zu manifestieren. Ist vielfach ausgezeichnet worden. Die ist komischerweise auch gejoggt. Warum nur? Ja, das sind halt diese arg oberflächlichen. Ich meine, jetzt Brandtrust und Commerzbank kann man jetzt auch wirklich nicht in einen Topf werfen. Aber wenn ein Unternehmen mit so einer Bedeutung und so vielen Mitarbeitern dann letztendlich den Leidenschaften des CEOs frönt, schwierig.
Also, um deine Frage von vorhin zu beantworten, meistens, glaube ich, war es im Ursprung keine Strategie, sondern oft einfach wirklich Leidenschaft
daraus
des Gründers.
Eine, ja. Ja.
Und irgendwann wurde das dann so strategisch umrahmt auch und dann ex post auch irgendwie gerechtfertigt. Ja, kommen wir zu was ganz anderem, Klaus. Ich habe dir was mitgebracht. Unser persönliches Ritual, das Überraschungsthema geht heute an dich.
Danke. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß die Herausforderung wird. Was für ein schöner Umschlag. Boah, da hast du dich jetzt, da hast du dich aber schon angestrengt jetzt. Ne? Threadwives.
Willst du mal spekulieren?
Ich krieg nicht mal eine.
Es ist die Kurzform für Traditional Wives. Und es ist eigentlich, ich erkläre es kurz, es ist eigentlich ein TikTok- und Instagram-Trend, der eine, ich würde mal fast sagen, Glorifizierung des konservativen, veralteten mittlerweile Frauenbildes à la Dr. Oetker-Werbung, zwei Fragen, was soll ich kochen, was soll ich anziehen, wieder aufleben lässt. Also es ist gar nicht, es wird sehr kontrovers diskutiert im Netz, deswegen finde ich spannend, was du dazu sagen wirst. Das Spannende ist jetzt aber, dass sie sich von so normalen Hausfrauen insofern unterscheiden, als dass sie das halt sehr prominent darstellen, auch sehr promoten, wenn man so will. Also es ist wirklich eine Image-Kampagne eigentlich für die klassische Hausfrau. Und ganz viele sagen auch bewusst, das ist meine Art von Feminismus, weil es geht um die freie Wahl. Also wir sehen ja oft bei Gegenbewegungen ist erst die Polarität, die wird dann ganz stark groß gemacht von vielen Frauen, die sich jetzt gewehrt haben gegen dieses Bild. Und jetzt sehen wir damit eigentlich so wieder so einen Rückwärtstrend, wo man sagt, okay, das Gleichgewicht ist eigentlich der Pluralismus.
Also ich glaube, also wenn ich deinen Worten lausche, das ist die einzige Quelle, auf die ich mich gerade berufen kann, mangels eigener Erfahrung. Also ich sag mal, als Vertreter der Gen X, die ja eigentlich dagegen gekämpft hat, gegen diese klassischen Rollenbilder, kriege ich da schon ein bisschen so einen kalten Schauer über den Rücken. Also ich möchte es nicht, aber das ist jetzt persönlich. Aber ich glaube, dieses romantische Gefühl, was da so ein bisschen mitschwingt aus deinen Worten, markiert vielleicht den Unterschied. Die Frauen früher waren diese traditionellen Rollenbilder, die waren weggeschlossen. Die waren zu Hause und zwar allein. Mhm. Und das hat auch keiner mitbekommen, bis dann abends der Göttergatte erschien und verwöhnt werden wollte. Und jetzt ist das Ganze social, jetzt ist das verbunden, jetzt ist das expressiv, jetzt ist es eine Darstellung.
Ja,
ja, vielleicht ist es auch nur ein Schauspiel eines romantischen, traditionellen Bildes von früher, womit ich das gar nicht abtun möchte. Ich denke, der Unterschied ist, früher war es einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Du hattest keine Bühne, wo du auch irgendwas einheimsen konntest, außer wenn dein Göttergatte dich gelobt hat. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich Instagram, WhatsApp und alles Mögliche dieses Hausfrauen-Dasein, dieses Threadwife-Dasein begleiten, ganz intensiv.
Und das
damit
ist, genau
ist
der
es
Punkt.
Vielleicht auch dann auch wieder sehr befriedigend, sehr cool. Vielleicht war das Thema nicht die Arbeit, sondern vielleicht war das Weggeschlossensein, dieses keine Awards zu bekommen.
Die Würdigung, ja.
Die Würdigung, Anerkennung, das ist ja das ganz große Thema auch gewesen damals, ja, in diesem Befreiungsding. Und jetzt hast du die wahrscheinlich mindestens genauso viel, wie wenn du arbeitest. Und ja, interessant ist es.
Ich habe jetzt bis jetzt noch keine von diesen großen Mainstream-Haushaltmarken, jetzt Dr. Oetker, Thermomix oder so, um die mal zu nennen, gesehen, die auf diesen Trend, die das irgendwie nutzen. Weil bisher war man ja fast schon ja, gezwungen, sich als sehr liberal zu positionieren, zu sagen, okay, die moderne Hausfrau ist eben keine Hausfrau mehr, sondern kann genauso gut ein Non-Trad-Mann zu sein. Das wäre dann das männliche Pendant zur Trad-Woman. Der Mann, der zu Hause bleibt, ist dann ein nicht-traditional Man. Und in jetzt in der Dystopie davon habe ich mich natürlich gefragt, werden wir irgendwann einen Dr. Oetker-Hausspot finden, mit der Austauschung der Rolle, in dem zu Sinne zu fragen, der Non-Trad-Man hat nur zwei Fragen, die er beantworten muss. Was soll ich heute kochen und was soll ich heute anziehen?
Das würdest du dir wünschen. Dafür weiß ich aber, kochst du viel zu gut. Also insofern wird dir das wahrscheinlich nicht gelingen, das umzudrehen. Du musst Beraterin sein und Köchin. Ich bin ja gespannt, ob wir jetzt zu den Sportereignissen, die wir haben, dann Channels sehen, wo Treadwives ganz servil ihrem Göttergatten die Chips und das Bitburger Bier und alles, was gesponsert wird, servieren und das Ganze in dieser romantischen Verklärung der Anerkennung.
Mein Mal schauen, Mann was kann da so lange im Fernsehen schauen, wie er will. Er kann jedes Fußballmatch sehen.
Genau, ich liefere ihm die Chips dazu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unsere erste Sendung. Ich hoffe, wir haben so einigermaßen jetzt schon die Rille gefunden und es hat gefallen und vielleicht auch ein bisschen Perspektivwechsel, ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir.
Bis in 2 Wochen.
Brand Trust Live.